Immer wieder Bedrohungsszenarien. Mit der Politikwissenschaftlerin Andrea Gavrich von der Universität Gießen spreche ich über die Konsequenzen, die zu ziehen sind. Frau Professor Gavrich, guten Tag.
Schönen guten Tag ins Studio.
US-Präsident Trump verliert ja im Ukraine-Konflikt nach eigenen Worten allmählich die Geduld mit dem russischen Präsidenten. Wie schätzen Sie das ein? Passiert da jetzt noch mehr auf diplomatischer Ebene?
Ich gehe erstmal davon aus, dass es im Moment so bleibt, wie wir das gesehen haben seit den letzten Begegnungen. Wenn die sich jetzt im Herbst wieder treffen, Herbst ist ja schon in Kürze, ich gehe davon aus, es ist so eine ähnliche Art von gegenseitiger Wertschätzung und Ankündigung, die aber in nichts münden. Der russische Präsident hat ja durch seine Aussage, dass er Selenskyj nur in Moskau treffen will, erstmal weitere Begegnungen verunmöglicht und hat de facto deutlich gemacht, er hat kein Interesse an irgendeiner Art von Dialog, die in Richtung Kriegsende weisen können.
Wie kann Europa mit der Forderung Donald Trumps umgehen, die Öleinfuhren aus Russland komplett zu stoppen? Neben Ungarn, der Slowakei, führt ja auch Frankreich über Indien immer noch Öl ein. Lässt sich das kurzfristig abstellen?
Das hängt natürlich vom politischen Willen der Staaten ab. Es ist für die Europäische Union sehr stark anzuraten, dass sie auf alle Fälle versuchen, ihre Sanktionierung von Russland voranzutreiben und auch die Energieabhängigkeit auf Null zu führen, weil sie damit indirekt natürlich das Kriegsgeschehen von russischer Seite mit unterstützen. Das muss auf alle Fälle, das wäre eine sehr sinnvolle Strategie, da radikaler zu sein als bisher und die auch die verbliebenen Staaten zu überzeugen. Anders sieht es natürlich mit der zweiten Forderung von Trump aus in Bezug auf chinesische Zölle. Das ist natürlich schwieriger umzusetzen. Da gehe ich davon aus, sie versucht die EU quasi gegenzuverhandeln, dass das nicht eine Bedingung bleiben wird von amerikanischer Seite.
Russland endgültig den Ölhahn abzudrehen seitens der Europäischen Union, das klingt allerdings doch nach einem langen Prozess, bis es soweit wäre. Wäre es nicht ohnehin effektiver, die russische Schattenflotte konsequenter zu sanktionieren?
Auch das auf alle Fälle, das ist ein weiterer Mechanismus. Oder der Einsatz der eingefrorenen russischen Vermögenswerte. Das ist ja gerade wieder im Gespräch auch von ukrainischer Seite und ist auch wieder mit russischen Bedrohungen sozusagen, Drohungen quasi beantwortet worden. Die Ukraine hat sich das ja gewünscht, dass nicht nur die Zinserträge, sondern auch die eingefrorenen Vermögen selber eingesetzt werden zur Finanzierung, also zur Hilfe beim Finanzierungsbedarf für die ukrainische Militärausstattung. Das wäre wahrscheinlich der nähere Schritt erstmal als nochmal die Bekämpfung der Schattenflotte. Das hat sich ja auch als schwieriger herausgestellt.
Unterstützer der Ukraine erwägen ja derzeit immer wieder, deren westlichen Teil gegen russische Luftangriffe zu schützen. Ex-Kreml-Chef Medvedev sagt dazu, eine Flugverbotszone über der Ukraine, die bedeuten würde, dass NATO-Kräfte russische Drohnen abschießen, das würde Krieg bedeuten. Wie ernst muss man das nehmen?
Sie haben ja gerade in Ihrem letzten Einspieler gezeigt, dass der Kreml-Sprecher gesagt hat, die NATO sei ohnehin jetzt schon im Krieg mit Russland. Man muss sehr aufpassen bei diesen Rhetoriken. Diese gesamten Rhetoriken dienen dazu, den Demokratien Angst zu machen, denn wichtig ist, dieser Krieg richtet sich sowohl gegen die Ukraine, aber auch gegen uns in unserer demokratischen Lebensform. Uns Angst zu machen ist ein zentrales Element in diesem Krieg. Die NATO ist dennoch vorsichtig und zurückhaltend und die Forderung nach Schutz des ukrainischen Luftraums, die gibt es seit den ersten Tagen dieser Vollinvasion. Da ist die NATO bisher zurückhaltend gewesen und ich gehe davon aus, dass die NATO-Staaten dabei bleiben werden, dass sie in erster Linie versuchen werden, die NATO-Ostflanke zu schützen per Luftraumunterstützung und dass sie die Strategie beibehalten werden, nicht den ukrainischen Luftraum mitzuschützen. Das ist momentan, glaube ich, der Stand der Debatte.
26 Länder hatten sich ja kürzlich bereit erklärt, sich nach einem Waffenstillstand an einem möglichen Ukraine-Einsatz zu beteiligen, darunter ja auch NATO-Länder. Wie stellen Sie sich denn Sicherheitsgarantien für die Ukraine vor?
Erstmal war dieses Treffen der Koalition der Wichtigen ein zentraler Schritt, würde ich sagen, in dieser gegenseitigen Versicherung an Sicherheitsgarantien mitzuwirken. Auf der anderen Seite ist das natürlich so ein bisschen der dritte Schritt vor dem ersten gewesen. Wir brauchen erst einen Waffenstillstand. Und dann hängt es sehr stark von der Art und Weise des Waffenstillstandes ab, um dann über die Sicherheitsgarantien im Konkreten zu sprechen. Wie sieht es mit der Kontaktzone aus und so weiter? Nach der Koalition der Willigen wurde beispielsweise durch den französischen Präsidenten gesagt, dass diese Sicherheitsgarantietruppen oder ja Bodentruppen eventuell, dass die irgendwo in der Ukraine stehen würden, so wie wir das damals hatten, ähnlich vielleicht bei der OSZE-Mission nach dem Minsker Abkommen. Nicht ganz zu vergleichen, aber so ähnlich vielleicht. Also gar nicht direkt an der Kontaktzone, aber alle blieben sehr bewusst im Ungefähren, was das konkret heißen würde. Das finde ich auch richtig, weil wir brauchen als allererstes wirklich einen Waffenstillstand und der ist im Moment leider noch in der Ferne.
So die Einschätzung der Politikwissenschaftlerin Andrea Gavrich von der Uni Gießen und ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen, einen schönen Tag.